Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Da bist du ja wieder.
Schön. Ich war ja immer da, aber du warst ja weg.
Ja, du warst auch weg für mich. Aber schön, dass du wieder da bist. Schön, dich wieder zu sehen.
Du hast mir gefehlt. Ja.
Ja. Ja, du mir auch.
Ich muss das fragen. Ich weiß, dass dir das nicht angenehm ist, aber wie geht's dir denn?
Ja, also vielen Dank für die vielen guten Wünsche von allen Seiten. Mir geht es im Rahmen meiner Möglichkeiten wieder verhandlungsfähig. Also es war, das muss man schon mal dazu sagen dürfen, es war ja nicht nur, dass ich ein bisschen angeschlagen war, sondern auch, dass ich ein bisschen anderes noch zu tun hatte drumherum. Und wenn ich dann das hier nicht so machen kann, wie ich es möchte, also nicht so gut, wie ich es möchte, dann muss man eben auch mal sagen, gut, dann machen wir mal 2 Wochen oder 4 Wochen Pause. Aber
das habe ich ja von Patrick Lindner gelernt, ne? Lieber gar nicht regieren als schlecht regieren.
Ja, ach, der hat das auch gesagt? Ja. Patrick ist das, ne?
Ja, der dieser Volksmusiker.
Ja, ich weiß nicht. Ja. Geht los. Ja, richtig, unser Finanzminister, Patrick.
Ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, dann lieber gar nicht senden als schlecht senden.
Ja.
Oder?
Ja, und grundsätzlich möchte ich dann auch ganz kurz nur sagen dürfen, ja, also das ist, glaube ich, bekannt. Ich habe vor 18 Jahren gesagt, ich werde nicht irgendwie sterben oder in den Rollstuhl gehen und manchmal ist es 2 Wochen ein bisschen schlechter. Die guten Wünsche erreichen mich, aber ich würde es auch dann nicht mehr thematisieren. Wenn wir jetzt mal eine Woche nicht da sind oder dann können wir natürlich auch immer einen kleinen Aufsager machen, aber das kann halt auch mal passieren. Also weil es gibt ja auch noch andere Dinge, das wissen unsere Zuschauer alle, die dann auch mal dazwischen kommen, so ja, Geld verdienen oder nach Dänemark auswandern oder eben auch mal eine Woche krank sein. Aber nochmal vielen Dank.
Ich wollte das nicht voyeuristisch ausbeuten, sondern...
Nein, es ist ja gut.
Das ist was Nettes, wenn Menschen...
Ja, aber die machen sich dann ja Sorgen. Und dann, ich habe ja auch, wie gesagt, vielen Dank für die vielen guten Wünsche. Es ist im Rahmen meiner Möglichkeiten alles soweit gut. Und wenn wir mal jetzt auch in näherer Zukunft mal nur im 2-Wochen-Rhythmus oder so senden, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich wieder krank bin, sondern dann hat das einfach ganz triviale Gründe, dass ich vielleicht auch was arbeiten muss. So, kommt vor.
Ja, Mensch. Ja, dann lass uns über die wesentlichen Dinge sprechen. Mhm. Heute Tag der europäischen Demokratie. Der wurde uns ja geschenkt. Hast du vielleicht mitbekommen?
Nee, habe ich nicht. Du klärst mich jetzt auf. Ich lehne mich jetzt zurück.
Ach so.
Nee, mache ich nicht. Ja. Bleib hier vorne, aber...
Zeitumstellung. Wir haben ja alle eine Stunde länger geschlafen. Ich weiß nicht, ob das in Dänemark auch
ist. Das weiß ich auch nicht.
In Dänemark schon Uhren oder so, jedenfalls Deutschland. Stellt wieder mal die Zeit um. Obwohl wir 2018 ja auf der Basis einer Volksabstimmung im Digitalen uns für die Abschaffung der Zeitumstellung entschieden haben. Mhm. Und ich möchte nicht darauf verzichten, darauf hinzuweisen, dass die Umsetzung dieses Beschlusses nach wie vor aussteht. Und ich denke, das wäre eine schöne Gelegenheit, diese tiefe demokratische Kultur, die in Europa ja doch schon so seit Jahrhunderten Fuß gefasst hat, endlich mal auch spürbar werden zu lassen für die Bevölkerung. Mhm.
Also unsere neue Kernforderung ist das Ende der Zeitumstellung, oder?
Ja, ich würde sagen, dann sind doch die wesentlichen Probleme auch alle beseitigt. Nein, im Gegenteil, für mich ist das exemplarisch. Ja. Mhm. Du weißt ja, damals hatten wir sogar die Möglichkeit, ich glaube, den Kommissionspräsidenten direkt zu wählen. Ein gewisser Herr Weber stellte sich da zur Wahl. Gewonnen hat ja dann die Frau von der Leyen. Das muss ich jetzt gerade noch loswerden. Meine französischen Freunde weisen mich darauf hin, dass sie in Frankreich auch mindestens so populär ist wie in Deutschland.
Ach, wie schön, ja. Mhm.
Ja. Und dass da ein gewisses Wortspiel auch die Runde macht, denn Leyen ist die Hyäne.
Ah.
Mhm. Yen, ja. Und das wollte ich mir eigentlich auch.
Nomen ist Omelette, ja. Wie schön. Das ist doch gut, dass sie da auch so bei der Geburt so schön vorgelegt hat, dass das dann, nein, das ist nämlich Voraussicht. Ja, gut, okay. Also auch da ist sie gern gesehener Gast. Und gibt es denn da was Neues von der Hyäne? Also was die Verträge betrifft und den... Ich nehme das mal zur Kenntnis, dass da auch...
Ich interessiere mich im Grunde gar nicht mehr für Politik.
Ja,
ich habe mich jetzt entschieden, abzukoppeln, mein persönliches Lebensglück von der politischen Weltlage. Es ist mir irgendwie geschenkt worden. Ich habe es gar nicht richtig entschieden. Und ich habe jetzt entschieden, die Welt geht unter, aber mir geht's gut.
Ah ja.
Ich bin glücklich, ich bin gesund. Ich schränke mich ein. Ich spare Strom. Ich betanke meinen Bobbycar nicht mehr mit Diesel und so, aber ich koppel das ab. Also ich genieße jetzt das Leben, das schöne Wetter. Ich sage auch Ja zur Klimakatastrophe. Ich finde es großartig, wenn wir einen goldenen Oktober erleben, so wie hier gerade in Deutschland bei mindestens 25 Grad und das Tendenz geht ja nach oben. Also davon lasse ich mir nicht mehr die Laune verderben.
Okay, aber äußern tust du dich schon noch zu den Dinge, die nicht so gut sind politisch, oder lassen wir das jetzt auch ganz sagen?
Ja, affirmativ, also, affirmativ.
Also, wir können auch über die Musik der 80er reden, ja. Nee.
Ja, das sollten wir auch, das machen wir auch. Nein, nein, natürlich nicht. Also das erwarten ja die Menschen auch von uns, dass wir da uns ein wenig äußern, aber ich zumindest lasse ich mich davon nicht mehr runterziehen. Das war vielleicht für mich die Erkenntnis der letzten zwei Wochen, dass es ja nichts ändert, wenn ich selber denke, ich muss meine Glücksberechtigung abgeben irgendwo, um irgendwie die Welt zu retten. Nee, mache ich nicht.
Besteht da ein Zusammenhang? Also kaum reden wir mal zwei Wochen nicht, bist du wieder glücklich? Nein, also das ist...
Nein, das war...
Das hätte ich mir jetzt auch...
Nein, es war aber einfach so, dass das ein bisschen gereift ist. Also das, mir ging es ja auch nicht so gut vorher und jetzt. Da habe ich gedacht, warum soll ich nicht auch mal zwischendurch ganz gute Laune haben? Ist ja auch, letztendlich ist es ja auch alles sehr lustig, was passiert.
Ja, aber das steht ja eigentlich auch schon, seit wir reden, ein bisschen über unserer Betrachtung. Alles sehr lustig, finde
ich
auch.
Ich hatte es einen Moment vergessen, ja.
Absurdes Theater. Was haben wir denn Neues Lustiges? Also, wie gesagt, ich bin so ein bisschen raus. Ich habe trotzdem ein paar Dinge, die mich sehr amüsiert haben. Aber du kannst ja mal loslegen. Ich bin ja, wie gesagt, Dänemark, weiß man ja nicht, ob die überhaupt schon Strom haben, wie du sagst. Und hier oben ist ja alles so. Aber ich war ja auch in Deutschland jetzt, so. Länger. Und,
ja, dann berichte doch mal, wie ist denn das, wenn man so aus der freien Welt dann einreist in diese...
Na, es ist schon wirklich...
Also, in dieses Shithole. Ja.
Welches? Dänemark oder Deutschland?
Deutschland.
Ja, es ist schon überraschend. Ich will das nur ganz kurz mal wirklich machen. Ich war ja dann auch mal kurz beim Zahnarzt und haben mir die sind alle ganz panisch wegen der neuen Wellen, wegen Corona. Also natürlich auch, finde ich auch richtig, also Arztpraxen, dass man da so Masken und Hygiene ein bisschen einhält, finde ich ja sehr fein, aber die Panik ist groß, also dass man da auch nicht dann irgendwas anfasst und dann, echt? Nein, auf keinen Fall, weil sonst...
Musstest du auch vorher mit Salzsäure gurgeln? Das muss ich
ja, beim letzten Mal beim Zahnarzt machen. Ist das Salzsäure? Mein Gott, habe ich ein Glück.
Was haben die dir denn erzählt?
Na, irgendwas zum Desinfizieren, aber gut.
Ja.
Ja, ach, deshalb habe ich solche Schmerzen am Kiefer. Nee, also es war interessant. Die laufen ja wirklich viel mit Masken rum. Es ist tatsächlich, um es kurz zu machen, in Dänemark ist es ja kein Thema. Es gibt viele erwachsene Themen. Es gibt sicherlich viele Dinge, die einen beschäftigen müssen, auch in dieser Krisenzeit. Aber Corona ist kein Thema. Ehrlich gesagt ist auch diese Energiefrage kein Thema. Es kostet halt alles mehr Geld. Ja, das muss man dann als Kollektiv ja auch aushalten und bezahlen und das für die Schwächeren abfedern. Aber das ist ja alles... Diese ganzen Themen, die in Deutschland sind, tauchen hier eigentlich nicht auf.
Was taucht denn stattdessen auf?
Naja, nochmal, es gibt jeden Abend um 7:45 eine Talkshow, die in Deutschland nicht stattfinden könnte, wo man sich ausreden lässt, gegenseitig Positionen austauscht. Auch von
das schaffen wir ja noch nicht mal, wir beide, um nicht mal zu unterbrechen. Genau.
Was du gerade, Quad-Air-Demonstrandum.
Natürlich.
Super. Okay, ich sage jetzt gar nichts mehr.
No. Oh, bitte nein.
Nein,
den konnte ich nicht verstreichen.
Nein, ich weiß. Aber gut, also das ist ein.
Aber worüber sprechen die denn in diesem Talkshow? Ich meine, dass sie sich ausreden lassen, ist ja schon nett.
Ja.
Aber sagen die auch was zu irgendwelchen Themen?
Naja, es stehen ja Neuwahlen hier an. Also wegen des Nerzes, über den ja dann unsere Mette doch gestolpert ist, über die gekeulten Nerze, wählen ja die Dänen ein neues Parlament. Und natürlich gibt es eine Reihe von Fragen, also natürlich eben auch die Energiefrage, wie machen wir das? Nur stellt sich das eben anders dar als für die Deutschen. Wie gleicht Dänemark die Probleme aus, die dann mit der deutschen Pleite auf Dänemark zukommen? Das ist natürlich auch ein Thema. Es ist kein spezifisch dänisches Problem, weil hier wird Medizin hergestellt und Windräder und solche Dinge, die jeder braucht. Die Leute haben nicht viel Gasheizung. Aber natürlich befürchtet man dadurch, dass die Deutschen demnächst kein Geld mehr haben, dass der Tourismus ein Problem wird. Und dass die Deutschen vielleicht nicht mehr so viel dänische Möbel kaufen. Da muss man dann ja auch als Regierung irgendwie mal sich dazu stellen und sagen, wie stellt ihr euch das in Zukunft denn vor? Wie können wir denn diese Probleme für unsere heimische Industrie ausgleichen? Das sind alles Diskussionen, die ich in Deutschland nicht mal im Ansatz sehe. Es ist aber ganz erfrischend.
Wir haben andere Diskussionen. Wir haben andere Diskussionen. Wir haben drei große neue Gesetzesvorhaben, über die man vielleicht sprechen könnte. Mhm. Eines davon ist scherzhaft von mir dazu erfunden, aber unsere Zuschauer dürfen selbst raten, welches. Ein paar Paragraphen, die überarbeitet werden.
Ja, ich rate mit.
Mhm. Ja. Der erste ist der Paragraph 128, der Abtreibungsparagraph. Da gibt es jetzt eine Ergänzung, dass die Kinder selbst entscheiden dürfen, ob sie abgetrieben werden wollen. Das ist so eine Form der Liberalisierung. Ja. Und das scheint ein ganz dringendes Vorhaben, gerade aus dem Gesundheitsministerium zu sein.
Ja.
Das zweite ist die Drogenpflicht ab 3, die jetzt als Maßnahme des Jugendschutzes auch von Lauterbach eingeführt wurde. Also Cannabiskonsum einfach, ich glaube 30 Gramm pro Tag muss man konsumieren, um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist als sozialpolitische Maßnahme und als Sedierung der Bevölkerung als den neuen Zusammenhalt auch wieder schmieden. Mhm. Auf der Ebene der Medikalisierung oder ja der politischen Fragen. Das wäre das nächste. Und dann gibt es den Paragraph 130, das hast du vielleicht auch mitbekommen. Da geht es ja darum, dass man endlich mal eine Rechtssicherheit im Bereich der Volksverhetzung im Zusammenhang mit Menschheitsverbrechen auch schafft. Mhm. Und das sind Dinge, die hier in Deutschland gerade diskutiert werden.
Okay, das letzte hast du erfunden.
Richtig, genau.
Super, ich kriege eine Tasse.
Cool. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Die geht an dich. Ja.
Das war ja fies. Nee. Glatteis. Also du hast, ja, ne? du sagst, du erfindest eine und erfindest dann zwei. Mann.
Ich glaube, das zweite habe ich nicht erfunden, sondern nur missverstanden.
Ja.
Das ist, glaube ich, diese Geschichte, dass wir gerade die Cannabis-Besitz entkriminalisieren.
Ja, aber keine Betäubungspflicht.
Meines ich hatte Wissen, das so verstanden,
ja, das ist ja auch naheliegend.
Ja, natürlich.
Das lauter was halt, wenn die alle zugedröhnt sind, dann merkt das vielleicht keiner, was ich hier rede.
Es wachen ja immer mehr auf.
Ja.
Und dann. Ne?
Mhm. Okay, das erste war auch eine die 128er Ente war auch eine. Würde ich auch fragen, wann denn.
Wird aber ernsthaft diskutiert tatsächlich, weil es ist ja.
Ob man auch nach der Geburt entscheiden kann, dass man irgendwie.
Das ist sogar postnatal möglich.
Auch noch mit 57. Das ist aber im Grundgesetz.
Irgendwann schlägt das dann um in so eine Art Pflicht auch. Das ist ein bisschen.
Ja, das ist klar. So ab 70. Aber vorher ist das ja eigentlich verboten, per Grundgesetz, soweit das noch gilt. Also sich dann zu entscheiden, dass man nicht mehr geboren sein möchte. Vorsichtig. Also gut, da müssen wir nochmal genau.
Oh, heikle Fragen. Nee, das war ja eigentlich ein dummer Scherz.
Gut, aber der Nicht-Scherz war tatsächlich die Nummer 130 Strafgesetzbuch. Das klingt zwar wie ein Scherz. Aber wenn das jemand noch nicht mitbekommen hat, dann elaborieren Sie doch bitte mal. Da hat sich was geändert.
Ich habe das ja auch nur halb verstanden, aber es geht wohl offensichtlich darum, dass man jetzt bestimmte historische, nicht nur Tatsachen, sondern auch Einschätzungen im Hinblick auf Menschheitsverbrechen, also etwa wie den Völkermord der Russen in Butscha an der ukrainischen Bevölkerung, wenn man den bestreitet oder irgendwie verharmlost in einer Weise, die dazu angetan ist, wie soll man sagen, öffentliches Ärgernis zu erregen oder auch zu größeren sozialen Unruhen zu führen, dass man dann mit bis zu 3 Jahren bestraft werden kann. Mhm. Und wie ich gelesen habe, hat Herr Maaßen sich wohl auch geäußert, dass die Überwachung der Menschen im Zuge dessen auch zulässt, nicht nur wenn du das getan hast, sondern wenn man befürchten muss, dass du zu sowas dich hinreißen lässt, dass das dann einen Überwachungsgrund darstellt für Leute. Und wenn man das fachlich jetzt bewerten sollte, ich hätte es sonst ironisch gemacht, ist es ja eine Verlagerung von politischen oder wissenschaftlichen Fragestellungen in den juristischen Raum. Weil es ist ja so, dass normalerweise über die historischen Tatsachen und die Bewertung derselben Historiker an Universitäten forschen und streiten auch. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Perspektiven. Und das ist eigentlich etwas, was eine Gesellschaft im Diskurs ganz gut eigentlich hingekriegt hat, die letzten Jahrzehnte, sich dazu eine Meinung zu bilden und zur Bewertung vorzudringen. Und jetzt gibt es aber offensichtlich die Ad-hoc-Instanz eines gerichtlichen oder vielleicht auch eines politischen Beschließens, dass bestimmte Dinge dazu gezählt werden dürfen oder nicht. Mhm. und dass der wissenschaftliche, politische oder auch künstlerische Umgang mit diesen Themen in einen deliktfähigen Bereich gerückt wird, der natürlich auf den zweiten Blick dazu angetan sein könnte, Alternativdeutungen im öffentlichen Raum zu unterbinden und Menschen mit abweichenden Einschätzungen auf Druck der Zivilgesellschaft auch zu entfernen aus derselben.
Also gemeint ist, um das mal zu übersetzen, dass der immer so genannte völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht verniedlicht und verharmlost werden darf. Ansonsten geht man auch vielleicht mal 3 Jahre in den Knast, oder? Das ist so in Prosa gesprochen die Kurzfassung, oder?
Das ist für mich als Laien, ich bin ja kein Jurist, sind das relativ weiche Bestimmungen, ab wann das jetzt losgeht. Also ich meine, wenn man jetzt, du kannst ja verschiedene historische Ereignisse bewerten, da gibt es ja auch andere, die man noch heranziehen könnte. Und das macht es relativ schwer, darüber überhaupt noch zu sprechen, finde ich.
Ja, naja, deswegen, ich habe mir das aber tatsächlich, habe ich das ja auch gesehen und ich finde die Formulierung gerade nicht, aber diese Verharmlosung von diesen, von Völkerrechtswidrigen und von Kriegen und Massenmorden und Genozid und so weiter, das ist untersagt. Im Prinzip, also ich teile die Sorge, dass da jetzt Tür und Tor geöffnet sind, Menschen, die Meinung äußern, die nicht so dem politischen Mainstream oder der Lesart entsprechend einzusperren. Nur andererseits ist es ja so, müsste ich dich jetzt fragen, als Volljuristen, heißt das nicht auch, dass man zum Beispiel die völkerrechtswidrigen Angriffskriege der Amerikaner gegen Afghanistan tatsächlich nicht mehr verniedlichen darf?
Das ist das große Problem. Da würden mir noch das eine oder andere
einfallen. Ja, mir auch.
Ich glaube, dass dann würde ja man gewissermaßen Daniele Ganser als Chefjuror etablieren und ihm also auch die Möglichkeit geben, diese Dinge dann auch zu benennen und auch zu sanktionieren. Das würde wahrscheinlich auch bedeuten, dass sehr viele der Menschen, die uns beherrschen, möglicherweise für 3 Jahre
das meine ich.
Einen alternativen Wohnort aufsuchen
müssten. Ja, das meine ich.
Wäre eine Idee.
Gerade bei Daniele Ganser hat ja dieses illegale Kriege, also wollen wir mal festhalten, dass er Historiker ist. Das Buch ist ja sehr gut dokumentiert. Und das würde doch dann heißen, dass auch kein Professor mehr irgendwie jetzt sowas im Unterricht oder an der Uni irgendwie verniedlichen darf. Also, dass man nicht mehr sagen darf, naja, das war jetzt eine Freiheitsmission, um unsere Demokratie
am
Hindukusch zu verteidigen oder sonst wo.
Ja.
Dass man einfach sagen muss, das war völkerrechtlich nicht in Ordnung. Genau wie Jugoslawien, Libyen, Syrien. Das wäre ja dann doch erfrischend, wenn das damit gemeint ist.
Also bringst mich jetzt echt zum Grübeln, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das gar nicht damit gemeint ist.
Ich habe aber gut also, im Zusammenhang.
Weißt du unterstellst jetzt, und das ist ja ganz interessant, dass du jetzt hier so eine historische Außenseiterposition wie Daniele Ganser heranziehst.
Ja.
Also jemand, der ja im Grunde eine unbedeutende Stimme ist im großen Konzert der wirklich wissenschaftlichen Historiker, die glücklicherweise ihre Wissenschaftlichkeit auch daher beziehen, dass sie sich an den politischen Grundorientierung im Hinblick auf Gut und Böse orientieren.
Gut, das habe ich jetzt.
Und das hat der Daniele Ganser einfach nicht verstanden.
Na gut, da hast du natürlich recht.
Der hat sowas wie einen Objektivitätsanspruch, dem geht es um Erkenntnis, um Wahrheit. Und das hast du auch nicht verstanden.
Nein, das habe ich, glaube ich, gut
heute,
verstanden.
Bis heute.
Nee, das habe ich aber bis jetzt dein Argument habe ich verstanden.
Das ist ja auch. Weißt du, das, was wir immer zugrunde legen müssen, ist, dass wir nicht unabhängige Bereiche haben. Es gibt nicht die Wissenschaft, die Justiz und die Politik.
Ja.
Sondern das sind im Rahmen von lupenreinen Demokratien sind das abgeleitete Größen.
Ja.
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 Das Rechtswesen ist eine Fortsetzung des Politischen mit anderen Mitteln.
Mhm.
Und die Wissenschaft ist auch eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.
Ja, okay.
Wie Clausewitz schon beschrieben hat.
Was hat er beschrieben? Genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, das...
Ich glaube, der hat gesagt, der Krieg ist
die Fortsetzung. Ja, richtig, so war das. Aber da würde ich dann gerne noch...
Aber vielleicht ist das ja auch gerade in Kriegszeiten erforderlich, dass lupenreine Demokratien ein bisschen vorsichtiger umgehen mit der Freiheit der Justiz und der Freiheit der Wissenschaft.
Ja, ich finde, dann würde ich gerne noch ergänzen wollen, das hast du auch sicherlich mitbekommen, dass dieses Gesetz oder diese Gesetzänderung des 135 Strafgesetzbuch ist ja im Omnibusverfahren durch, das muss man kurz, ich habe mich mit dem Omnibusverfahren, nein, es gibt das offenbar ist dieses Gesetz, das eigentliche Gesetz, das gelesen worden ist und im Bundestag abgenickt worden ist, betraf ja nicht 135 Strafgesetzbuch, sondern, ich müsste jetzt gucken, das Bundeszentralregister. Eine Änderung des Bundeszentralregisters. Und dadurch, dass dieses Gesetz dann völlig unbedeutend, das ist ja unser aller Führungszeugnis, das war ja unbedeutend, hat man gesagt, man kann einen Omnibus dran parken und noch eine kleine Änderung dazu tun. Die muss man dann nicht nochmal lesen im Bundestag. Das gilt dann ist ja nur eine kleine Änderung. Es ist so, als ob du sagst, du machst irgendwie ein neues Gesetz zur Badekappenverordnung in Hallenbädern und schreibst ihm im Omnibusverfahren nach Lesung und Angaben, übrigens das Grundgesetz ist abgeschafft. Das ist ja auch, das schont ja auch die Leute vor dieser Diskussion.
Genau, dass man sagt, das ist ja eine ressourcenschonende Maßnahme. Ich finde das nachvollziehbar. Ich meine, wir müssen alle Energie sparen. Ja? Ja. Weißt du, was das kostet, diesen Bundestag zu beheizen?
Nee, ja? Aber auch, ja.
Und wenn so eine lange Debatte, was das für das Klima bedeutet hätte, wenn die darüber noch diskutiert
hätten. Eben, und wenn wir uns fragen würden als Bürger, was das denn überhaupt in Ordnung ist, dass man das einfach so abschafft, dieses Recht auf freie Meinungsäußerung, das kostet ja auch viel Energie.
Ja.
Also ist es doch gut. Also
Parlament heißt ja auch, dass man die Dinge eigentlich ohne groß drüber zu sprechen durchwinkt.
Richtig. Wir müssen nicht reden. Das heißt.
Wir müssen nicht reden. Das ist ein Parlament. Was wir bis heute auch wiederum nicht verstanden
haben. Nein, deswegen heißt das ja Parlament.
So. Ach Mensch.
Parlament heißt das.
Darf ich zu einem anderen Punkt kommen? Weil er bietet sich gerade so an, weil wir zu den wesentlichen Fragen kommen mit der Klimageschichte. Ich habe Fußball geguckt. Ich habe ja meine innere Schweinehündin auch überwunden und mache jetzt mehr Sport. Weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Ich habe mir so eine App runtergeladen, die für mich turnt. Und ich gucke Fußball.
Die turnt für dich, während du Fußball guckst. Ja. Das ist ja toll.
Und ich habe dann gemerkt, dass das Schöne ist, dass ich ja nicht nur sozusagen berauschenden Sportfesten beiwohne, sondern dass ich tatsächlich auch die Gelegenheit habe, mich zu bilden. Es gibt ja diese selbstlosen Werbespots. Fußball ist ja meines Erachtens nur noch ein Vorwand dafür, Menschen zu erziehen. Also ich meine, ich bin ja permanent mit rassistischen Anflügen aus meinem Inneren bedroht, aber weil es diesen Notorassismus gibt's ja immer, der wird ja da beworben. Deshalb bin ich ja kein Rassist mehr. Jetzt habe ich Fußball, ne? Weißt du, die müssen ja immer, dann sind die queer und dann sind die keine Rassisten. Ja. Und jetzt haben die das Klimathema auch entdeckt, diese Werbespots. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Mhm. Während der Champions League Spiele haben den EU Green Deal vorgestellt.
Okay.
Und dieser Deal, das ist ja offen, was heißt, wie würdest du jetzt als polyglotter Mensch das übersetzen, EU Green Deal?
Ein grünes Geschäft.
Ein grünes Geschäft, ne? Wusste ich gar nicht, also was, oder irgendwie so eine Art Grundabsprache oder Geschäft, was wir mit diesen Regierungen machen. Und das wurde mir in einem Filmchen nahegebracht. Das zeigte Menschen, die eigentlich beim Fußball gucken sind und den Kühlschrank zu lange auflassen, im Nebenzimmer, wo sich niemand aufhält, ein Licht anlassen und ihre Heizung auf 22,5 Grad.
Hey, ist ja wie hier bei mir.
Schlimme Menschen wurden da gezeigt.
Ja, was? Ist ja wie bei mir, ja.
Mhm. Ja, wie bei mir auch. So. Ja. Und ich mit dem Kühlschrank, ich lasse den immer auf, weil das Licht so gemütlich ist, was da rausfällt. Ne? Mhm.
Das ist, ja. Kann man so eine Folie noch vorhängen, dann ist das noch schöner. Dann ist ein bisschen
ruhiger. Ja, das ist toll. Wobei jetzt mein Kühlschrank versucht mich auch zu erziehen, der so nach 20 Minuten piepst der immer, weil ich die Tür aufgelassen habe. Aber ist egal. Immer wieder auf. Ja. Ja, aber es ist anstrengend, du musst ja sich ja wieder bewegen. Ja. Und ich habe so eine App dafür.
Die App, die den Kühlschrank zugemacht. Ja, okay, Entschuldige.
Aber jedenfalls, dieser Clip, der sah dann so aus, dass diese Menschen mit diesem offensichtlich dem EU-Green Deal widersprechenden Verhaltensmuster nicht nur Fernsehen schauen, sondern von den Menschen, die im Fernsehen dargestellt werden, angeschaut werden. Das heißt, das Publikum im Fußballstadion schaut nicht auf das Fußballspiel, sondern schaut in deine Privatwohnung und registriert dort dein Fehlverhalten und macht dich durch einen kleinen Hinweis, Maske aufsetzen und so weiter, darauf aufmerksam, dass du bitte den Kühlschrank schließen, das Licht ausmachen und die Heizung runterregeln soll. Und die Leute, die machen das dann auch, die man dann sieht in dem Fernseher, also ich meine Tür zu, Licht aus und regeln die Heizung runter auf 22,5 bis auf 19 Grad und dann macht das ganze Publikum vor Begeisterung die Welle im Stadion, nicht aufgrund eines fußballerischen einer fußballerischen Situation, sondern aufgrund des ökologischen, energiespartechnischen Wohlverhaltens der Menschen. Mhm. Und da fand ich, das war für mich nochmal Ausdruck auch von der neuen Ehrlichkeit, die sich in der Politik ja auch breit macht. Also wie funktioniert Regieren, funktioniert über Gruppendruck, über Überwachen und Strafen, wie Michel Foucault das genannt hätte. Also alle sind dem Blicken aller ausgesetzt und fügen sich an die Gruppennormen und werden dann dafür belohnt, wenn sie das tun.
Mhm. Okay, und dann machen die Leute alle eine Welle. Also würde ich sagen, diese Welle müssen wir brechen. Das habe ich ja so gelernt. Nee, das ist ja, ist das ein Scherz? Nein, das gibt's wirklich. Das war das also die Überwachung der Leute da draußen durch das Stadionpublikum. Also als Idee, es gibt's noch nicht, verstehe ich.
Aber du sollst das Gefühl haben, du sollst denken, oh.
Wir sehen euch.
Wenn das jemand sieht.
Ja.
Wenn das jemand sieht.
Ja, das hat aber doch Herr von Hirschhausen auch schon angeregt, dass man sowas dann auch bei den Nachbarn und dann auch irgendwie so mal sagen sollte, hier, also wenn ihr jetzt nicht die Heizung runterdreht, ne, dann hängen wir das an die große Glocke.
Alle
aufeinander aufpassen, so schön bei 17 Grad, ist so gut.
Wobei ich mich ja immer jetzt genau frage, wenn das jetzt so ein tolles Geschäft sein soll, was zwischen mir und der EU stattfindet, wo ist denn da mein Profit?
Das ist eine gute Frage. Also wenn du mit 17 Grad und dann irgendwie den Kühlschrank zumachst und alles dunkel und kalt und so, wo dann, wenn du darfst leben, ist das kein Profit? Und du tust natürlich was für den Weltfrieden.
Ach so, ja. Und den Planeten.
Ja, auch das. Ja, du rettest den Planeten.
Ja, okay, das habe ich ja überhaupt nicht verstanden. Ich dachte so, die wollten mich einfach nur fertig machen.
Das wäre die andere Erklärung. Könnte auch sein. Nein, das würden die doch nicht.
Würden die nicht machen,
Ja gut, dann muss ich dann nochmal Champions League gucken. Da läuft das. Na, ich habe ja
zumindest
das auch gesehen, dass diese Energiespartipps, das war glaube ich beim SWR, korrigiert mich. Man kann ja auch den Fernseher, selbst wenn er nicht, wie die Tagesschau berichtet hat, sich selbst mit Schallwellen auflädt, kann man ihn ja doch vielleicht mit so einem Ergometer, da müsstest du dann jetzt auch drauf, also dann so ein Trimrad fahren, um den Fernseher zu betreiben und dann Champions League zu gucken. Ist das meine Idee für dich? Und wenn man da
Nein, aber ich kaufe mir eine App.
Eine App, die für dich Fahrrad fährt. Ne? Ich glaube, das ist Perpetuum mobile. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist eher, dass du davor sitzt und dann dafür sorgst, dass der Fernseher läuft, weil du ordentlich strampelst. Und vielleicht auch noch der Wäschetrockner. Und vielleicht reicht es ja sogar noch für eine von deinen Induktionsplatten, dass du dir ein paar Ravioli warm machen kannst. Das kannst du
die menschliche Batterie.
Ja, naja, Batterie nicht. Gespeichert wird das ja nicht.
Nee, der Mensch als Energiequelle.
Ja, genau. Kannst du doch deine Ravioli selbst warm fahren. Auf deinem Trimrad.
Ich habe ja ganz große Befürchtungen, dass wir damit aber den CO2-Mangel nicht bekämpfen können.
CO2-Mangel?
Das ist ein großes Thema.
Ja.
Ich habe neullich noch mit dem Sprecher.
Ja,
CO2. Sprecher der Forstwirtschaft gesprochen. Es ist tatsächlich so, die Pflanzen leben ja alle von CO2. Mhm. Und durch diese ganzen Sparmaßnahmen, den Gas und so weiter, gibt es ganz, ganz großen CO2-Mangel in der gesamten Natur, in den Gewächshäusern. Große Ernteausfälle.
Bist du sicher?
Also
der Zusammenhang.
Vielleicht habe ich auch was missverstanden. Entschuldigung, aber.
Nee, große Ernteausfälle stimmt schon, aber ich weiß nicht, ob das am CO2-Mangel liegt.
Ach so.
Naja, also das ist der Zusammenhang.
Gut, okay, da gucke ich nochmal nach. Wie gesagt, ich bin ja auch Philosoph und kein Naturwissenschaftler. Du warst ja auf dem naturwissenschaftlichen
Kurs. Genau,
ich wollte eigentlich nur geschickt überleiten zu dem Thema AdBlue. Double D, Double Do.
AdBlue. Ja, AdBlue, das ist, können wir zumindest mal in Stichworten machen. Ich bin ja manchmal neugierig und du auch. Wir fahren ja beide Diesel, ich einen geliehenen, nachdem man mein Peugeot mir kriminell weggenommen hat. Also wir fahren ja beide so Diesels und es gibt dann ja wohl angeblich nicht mehr so viel AdBlue. Das hast du wahrscheinlich auch gehört. Du hast sicherlich die ganzen Vorräte von Deutschland gekauft.
Ich habe gebunkert. Ich war bei Kai Karotte.
Ja, klar. Das war ja klar.
Schickst du mir so vier große Wagen hinten reingestopft.
Ja. Schickst du mir so ein Eimerchen nach Dänemark? Weil ich jetzt auch nicht glaube. Okay. Und dann fragt man ja doch mal nach, wie kommt denn das? Wieso gibt's das nicht mehr? Eigentlich ist das ein Abfallprodukt. Ich erwarte jetzt einen guten Karlauer. Das ist Harnstoff. lassen wir den Karlauer weg.
Nee, den kann ich gerne bringen. Bei mir in der Gebrauchsanleitung des Autos steht, dass man da nicht reinpinkeln darf.
Ehrlich? Ja. Okay, ist ein japanisches Auto. Und die Anleitung ist auf Japanisch und du hast das falsch verstanden. Gut, also es ist jedenfalls ein Abfallprodukt und dann fragt man, wo fällt es dann ab als Abfall? Und zwar meines Wissens?
Beim Urologen natürlich.
Richtig, Matthias. Du versuch's nochmal. Nach dem urologischen Haber-Bosch-Verfahren, das angewandt wird beim Urologen, um mittels Gas, Ammoniak und solchen Dingen Dünger herzustellen, fällt ein Abfallprodukt ab, nämlich Harnstoff. So, also das ist eigentlich Müll. Jetzt kommt jemand, wird mich korrigieren, aber im Großen und Ganzen stimmt es, glaube ich. Es ist ein Abfallprodukt. Und das heißt, weil die Gaspreise so hoch sind und unklar ist, wo sie sich hin entwickeln, produziert keiner mehr Dünger. Ja, dann gibt es das Abfallprodukt natürlich auch nicht. Das bedeutet nur auch, aufgrund der ganz normalen Marktmechanismen, dass ein Düngerhersteller sagt, ich weiß ja nicht, der Gaspreis, der fällt bestimmt mal irgendwie, dann stelle ich mal lieber jetzt keinen Dünger her, sonst werde ich ihn ja nicht los zu dem hohen Preis. Also warte ich. Dann haben wir also keinen Dünger fürs nächste Jahr, weil keiner produziert hat, können nichts aus den Feldern ziehen, hier, also in Deutschland. Und wir haben gleichzeitig aber auch keinen Harnstoff, den wir dem Diesellastern beimischen müssten, die uns Lebensmittel aus dem Süden bringen. Das nenne ich eine Lose-Lose-Situation. Das haben sie wirklich gut hingekriegt. Sollte man vielleicht mal zu Ende denken oder ein Semester BWL studieren. Also nicht wir, aber vielleicht Robby oder so.
Ja, und das führt dann zu dem von mir kritisierten und immer noch gesellschaftlich tabuisierten und unterschätzten CO2-Mangel. Weil natürlich auch diese LKWs, die da nicht mehr fahren können, nicht mehr zur Anreicherung der Luft mit diesem kostbaren Substanz zur Förderung des Pflanzenwachstums beizutragen. Und das wird Hungerkrisen auf der ganzen Welt nach sich ziehen.
Also wenn du so weitermachst, dann weiß ich nicht, was diese Kartoffelsuppen-Kunstkritiker demnächst mit dir auf der Straße machen. CO2-Mangel.
Die haben sich jetzt an YouTube festgeklebt, um uns beide zu kritisieren.
Meinst du? An ihrem eigenen Rechner? So mit der Hand. Das fand ich aber gut, dieses Festkleben bei Porsche. Das habe ich zumindest mitbekommen am Rande. Das hast du ja auch.
Echt? Ja, erzähl.
Na, da haben sich Wissenschaftler, Last Generation Wissenschaftler, die aber alle schon älter aussahen als wir, haben sich dann festgeklebt bei Porsche in Wolfsburg vor den Automobilen, um zu protestieren.
Erwachsene Menschen
mit Bärten und so. Ja gut, das haben alle mitbekommen. Das war dann einfach.
Nein, erzähl mir bitte.
Es hat dann einfach die Firma Porsche VW gesagt, ja okay, ja, ihr habt ja auch ein Recht zu demonstrieren, dann macht mal. Und haben die Halle einfach zugemacht und sind gegangen. Und das hat dann diese Protestierenden doch sehr mitgenommen, dass sie jetzt keine Pizza bestellen konnten, dass ihnen keiner einen Eimer hingestellt hat und dass sie ja nicht aufstehen konnten. Also nach zwei Tagen mussten sie dann halt einen Arzt rufen für sich selbst, um sich dann losmachen zu lassen und weil ja die Hände auch dann so einschlafen und Blut sich bildet und so. Also sie dachten, es muss ja dann auch so eine Vollkasko kommen, wenn man dann demonstriert bei jemandem zu Hause oder im Showroom, dann muss natürlich jemand auch Essen bringen. Und ich nehme jetzt mal die Margarita oder Hawaii. Ah nee, darf man nicht mehr, das ist ja kulturelle Aneignung. Ja, also jedenfalls, das fand ich einen sehr erwachsenen Stunt, dass man dann so zum Krieg getragen werden möchte, aber dann auch einen Pizzadienst will.
Ja. Ich kenne das aus meinem letzten Hungerstreik, da gibt's ja dann auch immer Pizza zwischendurch.
Hungerstreik, machst du das oft? Gestern oder hast du kurz gestreikt? Also, zwischen den Mahlzeiten.
Ja, ich verzichte manchmal auch auf Petersilie und so, da einfach mal um auch ein Zeichen zu setzen.
Ja, man muss Opfer bringen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber was ich jetzt gelernt habe, ist, vielleicht trägt das auch zu meiner guten Laune bei, dass das ja alles gar nicht schlimm ist, was gerade passiert, sondern das wäre ja sowieso alles passiert und die Krise ist ja auch ein Lehrmeister, die die Bösen bestraft und die Guten belohnt.
Okay. Wo kommt das her?
Also alle, die so wie wir beiden auf den Verbrennungsmotor setzen und vieles andere irgendwie politisch Inkorrekte tun, die sind jetzt schlecht dran, aber wer schon vor Jahren, aber bitte, ja komm, jetzt tu was gegen den CO2-Mangel. Mhm. Oh. Ach, herrlich.
Ja. Mäusebus in der Welt.
Schießt die Klimabilanz der EU jetzt um 20 Jahre zurück, deine Zigarette.
Ja. Was war das? Krise als Lehrmeister? Wo kommt das her?
Krise als Lehrmeister, genau. Also das wird es getan. Also es gehen ja einige Unternehmen, kommen jetzt in Schwierigkeiten, weil sie ja sich abhängig gemacht haben von Gas zum Beispiel, etwa die Bäckereien. Mhm. Aber es gibt einige, die ja auch schon Solarbrötchen vorher gebacken haben oder so Windenergiebrötchen.
Windbeutel.
Windbeutel, ja. Ja. Genau. Die haben jetzt Vorteile und kannst du mal sehen. Also ich meine, es war ja nicht so, dass es aus dem Nichts gekommen ist. Es gab ja genug Hinweise darauf, dass wir uns unseren Gürtel enger schnallen müssen und so, ne? Und die anderen, die haben dann eben auch Pech. So wurde das gestern dargestellt in einer Diskussionssendung im öffentlich-rechtlichen Radio, als ich von meiner Universität nach Hause fuhr. Und fand ich schön.
Die anderen haben Pech, hilf mir nochmal ganz kurz.
Also wer jetzt pleite geht.
Ach so, zum Beispiel, ja, weil die nicht die Zeichen der Zeit erkannt haben, rechtzeitig. Genau. Ja.
Ja.
Also verdient eigentlich.
Genau, also es ist so eine Rampe zur Zukunft, die jetzt hier errichtet wird und die Krise sitzt dann da und sagt, du darfst, bist zukunftsfähig, du darfst, du nicht und das geschieht dir auch recht.
Ja.
Und interessanterweise hat man dieser Krise ja auch die Agenda der linksgrünen Politik ins Ohr souffliert, damit sie genau also auch diese Punkte realisiert.
Aber darf ich in dem Zusammenhang, ich will dich gar nicht da jetzt vom Pfad abbringen, das fällt mir gerade noch ein, ich würde gerne einen Programmhinweis loswerden. Die Öffentlich-Rechtlichen haben eine fantastische oder eine sehr schöne Doku letzte Woche eingestellt, die, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Recycling-Lüge. Das empfehle ich tatsächlich jedem, sich das anzuschauen. Es ist ja in der Mediathek und von NDR und WDR verantwortet. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, so wie so vieles in dieser sehr grünen Zeit. Wenn man den Spoiler irgendwie schon dann auch anbringt, es gibt keine Möglichkeit, Plastik zu recyceln. Und was wir da machen mit unserem grünen Punkt und dem gelben Sack, der nicht nur den Hamburger Hafen gekauft hat, sondern das ist alles wirklich groß angelegte Verarsche. Das fand ich deshalb bemerkenswert, um den Schlenker zu Ende zu machen, weil die Dänen haben für viele, viele Milliarden Euro sich eine Plastikverbrennungsanlage nach Kopenhagen gestellt, weil sie konsequent sagen, die Leute, wir können ihnen ja nicht abgewöhnen, dieses blöde Plastik zu benutzen, deswegen wird es hier völlig anders getrennt. Das wird dann entgiftet durch Filter. Aber was wir natürlich produzieren, ist wahnsinnig viel CO2, sehr gut für die Pflanzen. Aber wir haben eine realitätsgrüne Politik, dass man einfach sagt, das kann man ja gar nicht recyceln. Das reden sich ja nur irgendwelche Deutschen ein, die am meisten Müll pro Kopf produzieren auf der Welt und diesen ganzen Müll erst nach China gefahren haben, dann nach Indonesien, jetzt in die Türkei. Schöne Dokumentation, danach sieht man ein bisschen klarer.
Ich halte es für Fake News. Ich halte es für Fake News.
Das ist öffentlich-rechtlich.
Ja, eben. Die haben auch über Corona ja falsch berichtet. Also ich halte ja vieles für Unsinn, aber Mülltrennung ist in meiner DNA ganz tief verankert. Mhm. Ja. Nicht nur, weil es der Umwelt gut tut, sondern auch, weil es meine Ehe rettet, wenn ich ab und zu mal zum Flaschencontainer und sozusagen diesen größten Flaschenberg Mitteleuropas, der normalerweise in unserem Flur entsteht, wenn ich den ganz kurz auch entsorge, immer wieder eine Gelegenheit, auch die Liebe und es ist nochmal Ja zu meiner Partnerschaft, wenn ich das tue. Mhm. Insofern ist es für mich auch, es ist auch eine Herzensangelegenheit, Mülltrennung und auch Plastik sortiere ich persönlich sehr genau und ich lege großen Wert zum Beispiel, dass ich immer nur Produkte aus recyceltem Plastik auch kaufe. Zum Beispiel Wollpullover aus recyceltem Plastik.
Ja.
Und sagst du mir, dieser Wollpullover ist gar nicht aus recyceltem Plastik, sondern ist...
Aus Wolle vielleicht.
Aus Wolle? Aus recycelten Schafen?
Ja.
Oder so ein Bullshit? Was erzählst du mir?
Ja, ich kann dir ja nur auch dann dringend ans Herz legen, dir das mal anzuschauen. Und wenn es dich, oder vielleicht lieber nicht. Also wenn du das so erzählst, dann hat es ja auch einen Wohlfühlaspekt bei dir und ein...
Ich habe ein reines Gewissen.
Ja, dann ist es vielleicht besser, du schaust dir das.
Und dann ist das, und dann weiß ich an. Ich habe meinen Beitrag für den Planeten getan.
Ja, aber dann schau dir das lieber nicht an. Das ist vielleicht auch besser und da triffst du dich auch mit der jungen Generation, wenn man sich einfach freimacht von diesen
unbeschwert Fakten. Von Fakten,
ja, genau, meinst du, kann ja. Man, ja. Da fand ich ganz bemerkenswert, Frau Holstein heißt sie, glaube ich, von T-Online, Chefredakteurin, ist sie Chefredakteurin, weiß ich nicht, jedenfalls fand ich ganz toll, Chefreporterin Miriam Holstein, hat uns ja erklärt, dass radioaktive Substanzen nach zweimal Halbwertszeit zerfallen sind und sich aufgelöst haben. Das finde ich.
Ja klar, in der ersten Hälfte die
genau.
50% eben. Und in der zweiten Hälfte die zweiten 50%. Paff,
siehst du? Das ist für mich Einhornwissenschaft und ich finde es auch ganz gut, wenn du und andere junge Menschen das so, ja, so dann einfach sagen, guck, dann ist es doch weg, die Radioaktivität. Zweimal Halbwertszeit, kann ich doch rechnen, das kann auch jeder Grundschüler. Zweimal Halbwertszeit natürlich. Und schon ist alles gut.
Die erste
gut.
Hälfte in den ersten 50% ja. der Zeit, die ja, zweite Hälfte.
Dann. Und noch Fragen? So, und das ist doch. Also von daher guckt ihr die Doku nicht an. Nein, das ist gut, dann trägt man einfach diese ganzen Verbundplastikstoffe irgendwie in gelben Sack irgendwo hin. Und dann entsteht daraus ein Wollpullover. Finde ich gut. Lass uns das doch einfach so.
Dann. Jetzt rechne ich gerade nochmal nach, wie viel ist denn noch da nach zweimal Halbwertszeit?
Ja, das ist wieder die Hälfte weg. Und dann wieder die Hälfte. Und dann
das
wieder
sind so 25%
da. Ja, genau.
Und dann wird, das heißt aber, es wird nie nichts, ne? Sondern
es
wird
immer genau. kleiner. Es bleibt immer erhalten, das verschwindet nie ganz. Es wird dann nur eben, ja.
Aber wenn man von hinten guckt, ist es ja exponentielles Wachstum, oder?
Genau.
Ja. Die Halbwertszeit ist ja sozusagen.
Von hinten gesehen ist es exponentiell, ja. Mhm. Richtig.
Ist der Karl, als wenn man den Karl sozusagen.
Sorry.
Auf links krempeln würde.
So, genau.
Exponentielle. Würde er uns von der Halbwertszeit der Corona-Pandemie erzählen.
Ja, ja. Genau. Exponentielle Schrumpfung, so wie bei den Covid-Zahlen ja auch. Ja.
Aber das. Und bei der Wirtschaftsleistung Deutschland. Ja.
Meinst du?
Und bei der IQ-Verteilung im Bundesland.
Sie wird nie ganz verschwinden. Die Wirtschaftsleistung wird nie ganz weg sein. Nur immer die Hälfte von der Hälfte von der Hälfte. Ach, herrlich.
Oh. Ja. Aber es gibt doch so viele gute Zeichen. Hast du doch mitbekommen, dass jetzt hier unser Bundespräsident Steinmeier hat doch jetzt am Brandenburger Tor, ist doch niedergekniet unter dem Motto Ungeimpft Life Matters, hat sich im Namen der Bundesregierung entschuldigt.
Also es ist komisch. Bei allen weißt du, ja, man ist 4 Wochen nicht da.
Ja, hast Glatteis.
Ich glaube, du schwindelst.
Oder verwechsel ich das schon wieder
was mit der
Frau Schmidt?
Hier
war doch eine große Entschuldung und Rehabilitierung aller Ungeimpften und Menschen, die ihren Job verloren haben. Und
wo hier? Also in Deutschland?
Habe ich das verwechselt?
Nee, du bist hier. Ich habe das nicht mitbekommen.
Nein, vielleicht habe ich das auch nur geträumt. Ich weiß es nicht. Nee, du hast mir das erzählt mit dieser Frau da in Kanada, mit der Alberta.
Frau Schmidt, Alberta, ja, sie heißt gar nicht Alberta, sie heißt Danielle.
Ach so.
Sie heißt Danielle Schmidt oder Smith. Ach. Und ist wohl, wir kennen uns da ja nicht so aus, wir kennen uns ja nur in Deutschland, ein bisschen in Dänemark aus, aber in Kanada gibt es wohl auch so größere Bundesländer. Und eines davon heißt Alberta.
Ach so, ich dachte, die Frau heißt so.
Und da ist sie wohl neue Chefin, Premier, sonst was und hat tatsächlich gesagt und angekündigt, dass sie die Diskriminierung von Ungeimpften unter Strafe stellen wird. Das fand ich,
das sogar.
Das fand ich bemerkenswert. Das fehlt ja hier eigentlich. Also dieser Schritt, dass man mal sagt, das ist ja gar nicht in Ordnung.
Ist ja der Ungeimpfte unter Strafe gestellt. Ja,
ja, aber dass man sagt, nee, das ist und noch bemerkenswerter fand ich, ich hoffe, dass sie immer guckt, ob ihr Auto auch gute Bremsen hat und weil auch in Kanada gibt es ja Marder, weil sie ja auch gesagt hat, die ganzen Berater in den Gesundheitsgremien, die von Klausi Schwab geschickt und bezahlt werden, die können gerne mal nach Hause gehen jetzt. Weil sich ja Schwab, wir müssen den immer wieder erklären, der Chef vom The Welt Economic Forum hat ja all the parliaments penetrated. Also, also Klausi rühmt sich ja, dass er sämtliche Regierungen und Parlamente penetriert hat mit seinen Leuten und Frau Danielle Smith, nein, nicht er persönlich, das war I. Danielle hat ja nur gesagt, das ist ja schön, dass du das so ankündigst, aber wir als Politiker sind ja gewählt von den Leuten und nicht von euch und ihr könnt jetzt mal gehen, weil wir sind ja quasi hier, um Schaden vom Volk abzuwenden und nicht von euch. Das sollte vielleicht die Annalena auch mal sich unter das Kopfkissen legen und sich fragen, ob das nicht eine gute Idee ist. Du erinnerst dich.
Nee, ich sehe das ganz anders. Also für mich klingt das, als wäre die kanadische Demokratie auf den Hund gekommen und wäre von Verschwörungstheoretikern und Querdenkern unterlaufen. Und da warte ich jetzt auf den Aufschrei der Zivilgesellschaft, die solche Auswüchse und Missbräuchen wie den Umgang mit demokratischen Institutionen und Ämtern auch mal sanktioniert.
Ja.
Ja, also das kann ich von uns aus der Kommune auch berichten. Da gibt es sowas glücklicherweise noch, ein zivilgesellschaftliches Engagement. Wobei ich immer nicht so genau weiß, was diese Zivilgesellschaft überhaupt sein soll. Tragen die keine Uniformen oder warum heißt das Zivilgesellschaft? Interessanterweise sind das bei uns, diese selbsternannte Zivilgesellschaft, sind nicht etwa Menschen, die als Bürgerinnen und Bürger sich engagieren, sondern das sind einfach Politiker, ja, die also dann sagen, ja, wir verhindern jetzt hier mal, dass jemand auftritt und Positionen vertritt, die wir nicht möchten, indem wir den Veranstalter oder die Gastronomie unter Druck setzen, die das anbieten würde. Weil wir sind ja für die Pluralität und die Meinungsfreiheit und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass solche Stimmen nicht zu Wort kommen. Das ist zivilgesellschaftliche Sicherung von Demokratie. Mhm. Weil das geht nämlich vom Volk aus, weißt du, wenn da jetzt jemand sich autoritär hinstellt und sagt, nee, das verbieten wir jetzt und so, wo ist denn da die Legitimation? Mhm.
Das heißt, das schließt so ein bisschen den Kreis zu dem 135 Strafgesetzbuch, oder? Hm. Vorhin, dass man sagt, das ist auch im Sinne der uniformierten Zivilgesellschaft, dass man das unterbindet. Also das ist dann ganz im Sinne, oder? Da bildet doch dieser Paragraph das eigentlich nur ab.
Genau.
Ja, so gut.
Genau. Sind sicher da schließt sich dann der demokratische Kreis. Zivilgesellschaft. Schließt sich so zusammen in so eine Art Mauer, die so...
Mhm. Na, gebringt sich gut. Mauern sind doch immer gut. Das bringt ja auch eine große Sicherheit. Und
Ja. Was habe ich denn hier noch auf meinem Zettel stehen? Ich habe hier noch stehen Volk ohne Kofferraum, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
Das ist kurze Vorgespräch. Ja. Mhm. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Aber den gehen wir mal ins... Das wäre so stehen, Volk ohne Kofferraum. Sehr Volk mit Kofferraum. Nein, das würde ich gerne mal weitergeben.
Also wir machen das natürlich in einer bewussten Nichtverharmlosung der Automobilindustrie zum Ausgleich des CO2.
Du hast recht, danke, dass du daran erinnerst. Ich würde das gerne zu den Zuhörern und Zusehern mal geben, weil ich ja kein Betriebswirt bin und nicht so viel Ahnung habe. Aber ich nehme mit Kopfkratzen zur Kenntnis, dass die Baufinanzierer in Deutschland ein kleines Problem haben. Das war der
Wohnungsraum. Es geht um Wohnungsraum.
Das war der Weg zum Kofferraum, vom Wohnungsraum, Eselsbrücke. Dass ich mich ja auch gefragt habe, dass die Inflation steigt, jetzt hat die EZB ja unter der Woche wieder die Zinsen erhöht, so dass die Leute, die das Geld schon haben, mehr Zinsen von denen kriegen, die keins haben. Moment mal, jetzt kaufe ich doch mir kein Haus oder baue mir ein Haus, weil die Lage ist ja so unsicher. Ja, also die Gaspreise, wie soll ich das denn bezahlen? Und dass die Banken jetzt auf ihren Bau- und Immobilienkaufkrediten sitzen bleiben, meldete dann auch sogar NTV. Das fand ich ganz bemerkenswert, weil man ja sagt, Moment mal, wenn die darauf sitzen bleiben, das ist doch das Hauptgeschäft der Banken, neben wir drucken uns unser Geld selber, aber dass man sagt, wir geben euch jetzt einen Kredit, damit ihr irgendein Haus kaufen könnt. Da ist ja so eine relativ große Blase entstanden. Und wenn jetzt alle sagen, nee, ich miete lieber noch die nächsten 2-3 Jahre und warte mal ab, wo sich der Markt hin entwickelt, dann werden die Banken ihre Kredite nicht los und dann möchte ich mal wissen, wer die alle retten soll. Dagegen ist dann, glaube ich, unser Freund Juniper irgendwie so ein ganz günstiger Keks. Wenn die ersten Sparkassen dann irgendwie ins Rutschen kommen und sagen, jetzt brauchen wir mal bitte Hilfe vom Staat, weil die Leute leihen sich ja dieses Geld gar nicht mehr zu diesen steigenden Zinsen. Ich nehme gern eine große Portion Mails, um mir mal zu erklären, wie das gehen soll. Und der für den
Einzelnen.
Für den Einzelnen ist es einfach so, wenn du sagst, dir vorstellst, du hast als immer wieder gern bemühte junge Familie mit zwei Kindern und kauft sich dann zu diesen immer weiter steigenden Immobilienpreisen ein Eigenheim in irgendeiner Neubausiedlung auf dem Land. Jetzt steigen die Energiepreise, die Inflation geht durch die Decke und wenn die nicht so schlau waren, ihr Haus dann für 1% Zinsen für 30 Jahre zu finanzieren, sondern vielleicht nur für 5 und jetzt vor einer Verlängerung des Kredits stehen, der plötzlich das Dreifache kostet und sie haben vielleicht eine hohe Tilgung vereinbart und verlieren dann jetzt auch noch ihren Job wegen der Wirtschaftskrise, dann sind diese Leute über Nacht, ist ihr Haus nur noch die Hälfte wert, sie müssen das dann aufgeben und das ist die Brücke zum Kofferraum. Wenn man dann sagt, dann könnt ihr mit euren Kindern direkt, wie in den USA, so viele direkt in den Kofferraum ziehen. Von eurem Auto, sofern das bezahlt ist. Sonst wird das nie mehr was mit dem Kofferraum. Darauf hätte ich gern einfach mal eine Einschätzung von. Oder ich liefere nächste Woche gern noch eine nach, wie ich das so. Ich halte das für sehr gefährlich.
Also das wird sicherlich nicht zur Steigerung des sozialen Zusammenhalts und den gesellschaftlichen Frieden beitragen, oder? Weil
ich glaube, diese Leute.
Mein Eindruck ist. Ja. Oder was glaubst du?
Ich glaube, diese Leute werden ganz begeistert sich dann in ihrem geleasten Kofferraum sitzen und den vielen Beamten, die in ihren weiterhin sehr hellen Wohnungen sitzen, vom Balkon oder von der Kofferraumkante applaudieren, wie schön sie das gemacht haben mit diesem Land. Ich fand diesen Satz, den möchte ich doch mal, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das fand ich wirklich schön. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist denn mein Satz? Das ist irgendwie so eine Bande unqualifizierter, unbedarfter Leute nehmen irgendwie 70 Millionen Deutsche mit auf ihre Lernkurve. Und werden aber auch, glaube ich, aus dieser Lernkurve herausgetragen mit Karacho. Na, weiß ich nicht, wie die 70 Millionen das finden.
Also die Lernkurve ist ja so eine Serpentine eher.
Das wäre eher so eine Steilkurve.
Ob sie nach oben oder nach unten verläuft, auch das ist nicht klar. Also die Suggestion ist ja, dass die nach oben geht, aber ich bin mir gar nicht sicher. Es gibt ja auch das Schrumpfen an den Aufgaben und Trial and Error ist ja auch ein Modus operandi des Lernens.
Meinst du, Serpentine könnte auch
sein? Der Zuwachs an Irrtümern auch näher. Ja, sag mal, ich war so ganz nebenbei, ich war ja lange auf dem Flugzeugträger Charles de Gaulle auch aktiv. Ich habe es ja angedeutet, ich hatte ja meine Uniform nochmal rausgekramt letzte Woche und es ist ja inzwischen überhaupt kein Thema mehr. Was ist denn mit dieser komischen Pipeline los?
Ja, schon.
Warst du da was? Ich meine, du warst ja, glaube ich, mit der Gorch Wok dann auch unterwegs in den letzten 2 Wochen, hast du das mal angeguckt?
Ich war mit der Olaf Scholz, mit dem Flugzeugträger Olaf Scholz ausgelaufen und direkt wieder zurückgefahren in den Hamburger Hafen und dann direkt verkauft den ganzen Laden. Ne? Was wolltest du wissen? Mit der Gorch Wok?
Ich wollte aber wissen, ist ja zum Glück kein Problem mehr mit dieser Pipeline, dass die explodiert ist.
Nein.
Das ist ja das Schöne, dass sie aus den Nachrichten weitgehend verschwunden. Ja. Sowohl im Hinblick auf den dadurch nicht zu lösenden Energiemangel, als auch im Hinblick auf diese doch auf die offene Frage nach der Urheberschaft.
Ja.
Dieses unglücklichen Zufalls.
Ja, man weiß ja nichts. Ne? Die Schweden wissen es vielleicht und sagen es nicht. Und die Dänen wissen vielleicht auch was und sagen es nicht. Aber hier kommt es immerhin abends um 19:15 im Fernsehen. Ja. Und da wird dann auch die sauber aufgesägte Leitung gezeigt.
Die ist aufgesägt?
Naja, sie ist so gekappt. Ich kann das nicht einschätzen. Ich bin ja kein Kampftaucher oder sonst was, ein Experte für.
Ich habe dich so mit dem Messer zwischen den Zähnen da unten runter.
Gut, aber tauchen sie. Wir haben jedenfalls kein Problem, weil die neue Pipeline verläuft ja über das Grundstück hier in Dänemark. Weißt du ja.
Hast du gesagt, Norwegen. Du hast da schon ein kleines Loch reingebohrt.
Ja, und ich habe also genug Gas für euch alle. Wo ich das bemerkenswert fand, dass... Das ist ja schon so lange her, wir erwähnen es trotzdem, wir sind so viel Energie, Details noch in meinen Zetteln, dass diese Leitung führt ja von Norwegen nach Polen, über dänischen Boden, diese Gasleitung, die Baltik.
Ja, ja, ja.
Und das finde ich einen lebenden Ausdruck von Freundschaft und europäischer Solidarität, dass die Deutschen eine Pipeline an Polen vorbeibauen, um Gas aus Russland zu bekommen, nämlich Nord Stream. Hätte man auch über Land machen können. über Polen. Und dass die Polen eine Leitung um Deutschland herum bauen.
Das ist dieser Gedanke der europäischen
Familie. Richtig, das ist solidarisch.
Das ist beiden Seiten. Ich musste gerade so lachen, weil du Gas für uns alle sagst. Wir haben einen tollen Zuschauer, der macht so Bildbetrachtungen. Und ich hatte ja erwähnt, das Spiel Öl für uns alle.
Ich weiß nicht, ich erinnere mich gut, ja.
Und der hat dem eine Interpretation zugeführt. Und hat dann so gesagt, ja, also was ist denn uns alle? Uns Uwe kenne ich, aber uns alle...
Gas für uns Uwe.
Und hat, also ich muss das einfach feiern. Ich weiß nicht, ob man das öffentlich zugänglich machen kann oder will in seinem Sinne. Vielleicht meldet er sich nochmal. Hat dann aber auch nochmal die, sagen wir mal, aus freudianischer Perspektive eine Analyse des Bohrers, der eher in phallischer Form sich Mutter Erde nähert, beschrieben. Also ich werde fast roh, wenn ich es beschreibe. Ich muss sagen, ich habe selten so etwas kunsthistorisch Präzises und psychologisch, soziologisch Differenziertes gelesen, wie diese Bildbetrachtung im Hinblick auf dieses Gemälde des Spielcovers Öl für uns alle.
Das hast du nicht mit mir geteilt und ich würde darum bitten, dass du das tust. Also wenn es da noch was zu zeigen gibt, dann frag doch nochmal nach, ob wir das vielleicht sogar auf der...
Ja, guck's dir bitte erstmal an. Also es ist auf jeden Fall, es ist eher für den erwachsenen Special Interest Bereich.
Ja, in der, wir haben erwachsene
aber
Zuschauer.
In einem Niveau, das seinesgleichen scheut.
Muss ich mal eben fragen, haben wir eigentlich das erwähnt? Haben wir die Sendung noch gemacht oder sind wir ausgefallen, dass irgendwie hier in Deutschland, Schleswig-Holstein ist ja nicht so weit weg, und Niedersachsen, dass die Biogasanlagen, sowas kennst du, ne? Kennt ihr auch da da, wo du wohnst, da so bei Köln, so. Habt ihr auch sowas? Nee.
Nein, wir fahren ja immer noch mit Diesel.
Ja, ich weiß. Aber es gibt so Biogasanlagen.
Ja, doch, kenne ich. Ist das, wo die Bauern so solche Zelte haben, die sich so aufblähen und dann irgendwann
platzen? Ja, so ähnlich. Nee, das sind mehr so Silos, ja. Die sehen so aus wie so Öltanks, okay. So kleine. Und da wird dann so, so Biomüll vergoren. Und da entstehen Gase und die kann man dann, abfackeln und daraus Strom gewinnen. Das Spannende fand ich jetzt, so die Gaspreise sinken ja jetzt auch wieder, alles ist ja ganz, ganz cool und der Rest wird gedeckelt, also von uns allen bezahlt, heißt deckeln, deswegen heißt es ja auch Deckel, wie in der Kneipe, aber dass man Deutschland fackelt sein ganzes Biogas ab. Das ist spannend, weil wir haben auch daraus kann man tatsächlich auch Strom erzeugen oder Wärme. Gibt also diese
oder einfach CO2 direkt, indem man
genau, oder es abfackeln und CO2 deinem Wunsch entsprechend, nur für den Laien wie mich und für die Menschen, die mit 17 Grad irgendwie in und 40.000 Euro Gasrechnung in ihren kalten Häusern sitzen, die gucken jetzt dann auf die Biogasanlagen, wo das ganze Gas abgefackelt wird. Und zwar 77.
Und verstehen gar nicht, dass es nur für den Planeten ist.
Genau. Unmengen Gas und Energie.
Warum machen die das nochmal?
Ja, das ist genau der Witz. Das nennt man Redispatch. Das heißt, diese Biogasanlagen werden gar nicht ans Netz angeschlossen. Es wird daraus weder Strom erzeugt, noch wird das irgendwie zum Heizen benutzt, weil die anderen, die Fossilen, vorher dran sind. Das verlinke ich gern mal. Das ist so absurd. Herrlich. Also, du sitzt sozusagen im Kalten vor deiner eigenen Wärme und die wird verbrannt. Ja. Um dann noch ein bisschen mehr CO2 zu erzeugen, statt dass es deinen Strom und dein erzeugt und deine Wohnung warm macht. Und auch das in beträchtlichem Umfang. Ganz herrlich.
Man gewinnt ja fast den Eindruck, dass diese ganzen gesellschaftlich moralistisch überhöhten Utopien gar keinen Eigenwert in sich tragen, sondern vor allem als Waffe gegen die Bevölkerung genutzt werden.
Naja, da sagst du ja aber Sachen jetzt.
Ja, nee, das aber, ich weiß ja auch nicht. Ich habe übrigens mal hier den Zettel rausgekramt von der Sendung, die wir machen einfach die ganzen Scherze von vor 5 Wochen, die machen wir jetzt mal gucken, ob die doch was taugen. Okay?
Witze-Recycling.
Ja, Plastik kann man ja nicht recyceln, aber Witze kann man recyceln. Oder?
Ja, wenn du da noch irgendwas...
Ich verstehe die bloß selber nicht mehr.
Du kannst deine Handschrift nicht lesen und du verstehst die Witze nicht, das ist schlecht.
Wie Methan stehen. Ist das so? Oh, ich hier mit Methan stehen. Ich weiß es nicht.
Na, die sind ja auch nächste Woche noch gut, glaube ich.
Die Witze, ja. Die werden immer besser. Das ist wie mit Wein.
Ja. Aber da gibt es denn da auch, das ist auch 5 Wochen alt, das haben wir, glaube ich, auch nicht gemacht. Gibt es denn was Neues zu diesen LNG-Terminals, außer dass sie die Umwelt wahnsinnig schädigen? Das wollte ich nochmal eben kurz
nachfragen. Ja, da muss man ja immer Salzsäure ins Meer kippen, um die freizuhalten vor...
Ja, dass man ganz viele Vögel umbringen. Das habe ich schon verstanden, aber es war vor 5 Wochen noch der Stand, dass wir, darüber hatten wir auch gesprochen, ich glaube nicht on air, dass wir aus den Vereinigten Arabischen Emiraten was kriegen. Nämlich 137.000 Kubikmeter Flüssiggas.
Das hatten wir doch schon gesagt.
Ja, ne?
Das reicht fällt aber, glaube ich, für eine Viertelstunde oder so.
Ja. Nee, 5 Tage können wir uns, glaube ich, insgesamt mit
diesen. Ach so.
Also 5 Tage dürfen wir uns aussuchen, ja, okay.
An den oder wir müssen es abfackeln, weil erst die anderen Stoffe drauf sind.
Ja.
Aber was du mir noch erzählt hast, das muss ich vielleicht jetzt auch nochmal sagen, es gibt ja, wir sind ja Kunstfiguren und tun so, als hätten wir da irgendwie, wären wir persönlich involviert mit den Themen. Das ist in der Regel nicht der Fall. Ja, aber eine Sache, die hat mich persönlich erwischt, du hast mir als begeisterten Dieselfahrer, und ich betanke ernsthaft auch die Bobbycars meiner Kinder mit Diesel, ja, einfach, da geht es gar nicht darum, dass sie jetzt das bräuchten, um damit zu fahren, weil die werden ja mit den Energie der Kinderfüße betrieben. Mhm. Früher habe ich die immer mit Chromleisten und Swarovski-Steinen noch ein bisschen hübscher gemacht, inzwischen ist ja Diesel im Grunde noch teurer, und du hast jetzt gesagt, das hinge gar nicht zusammen mit diesen Sanktionen, das musste bitte nochmal loswerden. Also ich habe es auch nicht verstanden. Nee, Diesel kostet ja inzwischen 20 Cent mehr als Benzin oder Super, ne?
Ja.
Und ich dachte immer wegen Putin, aber das stimmt
nicht. Nein, da würde ich dann auch zur Unterhaltung am Sonntagmittag oder Nachmittag bei der nächsten Tassenkaffee mal keine Verschwörung, sondern die Tagesschau-Seite aufschlagen. Ich verlinke das gerne mal, so als erste Jumpstation, weil das sieht ja daran am bösen Putin und am Krieg, dass wir ein Embargo gegen Russland, also wir führen ja kein Öl und Gas und natürlich auch kein Diesel mehr ein, aber dieses Embargo gilt ab 2023. Das heißt, die Preiserhöhung ist eingepreist worden von der Standard & Poor's, sowieso irgendwie Verbrecherbande in London. Es gibt gar keinen Dieselmangel und es gibt auch keinen Grund für diesen hohen Preis, außer dass eine Agentur den jetzt mal so festgesetzt hat, in weiser, erzieherischer Voraussicht, dass das wohl nächstes Jahr vielleicht weniger wird. Das verlinken wir wirklich mal, weil es sehr, sehr offiziell ist und gar nicht so, können wir gern mal. Würde ich gerne mal kommentiert. Also das ist auf unsere Kosten deiner Kinder, die keine Swarovski-Steine mehr in ihren Bobbycars haben, weil ihr Diesel so teuer ist. Müsste es aber nicht sein. Man kann das doch kurz fassen. Ihr werdet den ganzen Tag verarscht.
Ist das nicht ein Aber es ist für einen höheren Zweck. Das muss man eben auch nochmal sagen. Ja. Ja, in dem Fall, ich finde auch die Förderung von Globalkonzernen durch die Weltbevölkerung ist für mich ein Wert.
Das sind ja die einzigen, die uns noch retten können.
Genau.
Vor allem.
Genau. Das war schon der Mittelstand, der ist ja nicht mehr da, also der kann uns ja nicht mehr.
Nein, und wir sind sowieso zu doof, um uns zu retten. Die einzigen, die Arbeitsplätze schaffen und die uns irgendwie Wohlstand zurückbringen, können doch nur diese paar global agierenden Konzerne sein.
Natürlich.
Wer denn sonst?
Ja. Ah, da fällt mir was Schönes ein, wo ich hier gerade trinke. Unsere Tassen, ja. Und wie es der Zufall will, weiß nicht, wie bekannt das ist, die sind ja nicht käuflich zu erwerben, sondern die gibt es ja als eine Art Geschenk, das wir verlosen unter den Menschen, die uns unterstützen mit Spenden. Und denen sind wir natürlich sehr dankbar und erinnern auch gerne daran, dass diese Möglichkeit weiter besteht, uns zu unterstützen. Und wie es der Zufall will, hat im letzten Zyklus haben 2 meiner guten Freundinnen diese Tasse bekommen und haben sich dann dankend an mich gewendet und dachten, ich hätte das veranlasst. Aber tatsächlich war es das Losglück, was dazu geführt hat.
Ja.
Und ich war dann für so einen Moment beschämt und dachte, oh ja, das ist ja wirklich auch total lieb, dass die spenden und so. Und war auch ein bisschen gerührt und dachte, kann man das überhaupt annehmen? Und da hast du aber noch einen schönen Punkt gebracht, weil du, glaube ich, ein ähnliches Problem hattest. Und dann gesagt hast, es ist schon in Ordnung, das anzunehmen, ne?
Ich habe das Problem genauso wie du immer gehabt, mein Leben lang, dass ich auch denke, das muss doch nicht und lass doch lieber und so weiter. Und habe von einer Freundin, die mich dankenswerterweise dann auch mit irgendwas unterstützt hat, gelernt, dass es beleidigend ist, wenn ich dann sage, das möchte ich nicht annehmen. Und bei dem Satz habe ich dann gedacht, stimmt, wenn es andersrum wäre oder ist, und ich habe in meinem Leben genug verschenkt und gegeben, wenn jemand da gesagt hätte, nee, du, das möchte ich jetzt gar nicht, nimm das mal wieder mit. Also das ist für mich dann verspätete Empathie, dass du und ich vielleicht auch verstehen können. Und ja, das kann man schon mal machen. Also Kinder, wir nehmen schon Geschenke von euch an. Wir finden das sogar ganz toll, weil dann können wir das hier vielleicht weitermachen und sogar regelmäßig. Ich will dazu gerne sagen, wir haben, glaube ich, über alle Plattformen 3,5 Millionen Aufrufe und wir haben 4.000 Menschen seit Beginn unserer gemeinsamen Zeit, die uns unterstützt haben. Denen bin ich sehr dankbar, die haben das hier ermöglicht. Und wenn das in Zukunft vielleicht noch einer mehr ist, dann wird das sogar helfen. Aber wir schauen mal, wie wir das dann machen und bauen in Zukunft. Ich will das jetzt
ich mal sagen, die Stimmung verderben. Um das auch deutlich zu machen, ich glaube, es ist nicht unmittelbar nachvollziehbar, wie viel Arbeit, Engagement und Aufwand und Geld auch in der Sendung steckt. Also es gibt diesen großartigen Clip mit Paul Schreier, den du gedreht hast, wo ich sozusagen immer noch auf den Knien vor dir bin und dich für deine Interviewkünste wertschätze. Nee, doch, du machst das jetzt in so einer ruhigen Art. Nee, wirklich ernsthaft. Also ich habe hat mich schwer beeindruckt. Und da haben wir wirklich fantastische Klickzahlen und ein kleiner Prozentsatz von Leuten fand das sogar so schön, dass man es unterstützt und wir würden gerne mehr auch in Richtung audiovisuelle Qualität gehen und diese Dinge machen und das machen wir umso lieber, dass wir das Gefühl haben, dass es Menschen gibt, die das wertschätzen.
Aber Matthias,
darf man das so formulieren?
Ja, das wollten wir jetzt eigentlich nicht machen, wir machen es trotzdem, mal in konkreten Zahlen. Ja. Paul ist ein wunderbarer Gesprächspartner. Ich habe ihn zu oft unterbrochen, trotzdem haben das, glaube ich, 100.000 Menschen angeklickt. Die zwei Teile und den Podcast und dann noch auf den anderen Podcast, lass es 110.000 sein. Es sind dann insgesamt Unterstützungen von, ich glaube, 240 Euro zusammengekommen. Und wenn man weiß, also Maybrit Illner kostet 7.000 Euro in der Minute, wenn wir sowas machen mit vor Ort und wir treffen uns und man muss den Gast dann ja auch irgendwie dahin bringen und der muss dann auch übernachten und so weiter und so fort. Es kostet eben dann nur 7.000 Euro für 2 Stunden. Aber wenn sich die von 100.000 nur 10 das so wertvoll finden, dass sie es auch in irgendeiner Form unterstützen, dann ist das sehr schwierig. Dann müssen wir eben, das schließt den Kreis zu meiner Anfangsbemerkung, da muss ich halt gucken, dass ich irgendwo anders ganz viel so arbeite, dass ich mir das leisten kann, einmal im Jahr von meinem eigenen Geld ein Gespräch mit Paul Schreier zu führen. Oder die andere Möglichkeit ist, dass wir doch nochmal uns als Gruppe verstehen und sagen, ja, da schmeißen wir jetzt doch mal die Brötchen zusammen. Und wir bringen mal eins mit oder einen Kaffee und zu B&B und B&B besuchen, dann gibt es sowas sicherlich auch häufiger. Wir haben darüber gesprochen, das klingt immer so
ja, nein, cheesy. Wir wollen das jetzt auch gar nicht groß vertiefen, aber ein bisschen als roten Faden doch immer wieder aufnehmen, um auch mal die andere Seite darzustellen. Wir haben eine schöne Mail bekommen aus Wien.
Ja.
Das ist auch nochmal ein netter Gedanke, vielleicht erwähnen wir die auch noch.
Ja.
Von jemand, der einen Salon und überhaupt sehr viel Schönes wachsen lässt im Hinblick auf Zusammenfinden von Menschen und eben auch das mit B&B sich vorstellen könnte, irgendwie zu verknüpfen. Auch das sind tolle Dinge. Wenn wir da bisher vielleicht offiziell wenig realisiert haben in dieser Frage, würde ich doch gerne noch auch sagen, dass du dir viele Gedanken gemacht hast und auch viel Zeit darauf verwendet hast, wie sowas zu institutionalisieren. Es trifft oft auf technische Probleme. Es hat was mit Datenschutz zu tun. Es hat was zu tun mit dem Überwachungskapitalismus, den man sich ungern ausliefert. Und es hat auch was mit juristischen Rahmungen zu tun und eben auch mit dem ungewissen politischen Verhältnissen, die damit einhergehen. Also auch da würde ich jetzt gerne noch offener sprechen, aber ich möchte ja auch nicht, dass die Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, sozusagen uns zu tief in die Karten gucken. Jedenfalls
aber wir haben ja nicht zu
gibt's ja vieles, worüber man...
Ja, hat, wir haben nichts zu verbergen. Es ist einfach am Ende die Frage, wie man das...
Ja, und trotzdem machen wir uns nicht nackt.
Also nein, aber wie man das organisiert und was diese Wertschätzung, wie man das alles zusammenhält und wie man das dann finanziert. Wir leben noch nicht in dieser Fair- und Geschenkkultur, die ich mir gerne wünschen würde. Mein Bäcker sagt noch nicht, ist ja schön, dass du klatscht, hier sind deine Brötchen. Also noch ist dieses Geld noch erforderlich für uns, um auch solche Dinge wie das hier zu machen. Das ist alles, was ich sage. Und ich bin froh um diese 4000 Menschen, und die uns unterstützt haben und unterstützen. Manche haben dann auch einen Dauerauftrag da auf. Ich finde das absolut fantastisch. Und auch liebe Grüße an deine beiden Freundinnen, die wir haben ja wirklich nicht gesprochen. Und das
Beate und Barbara.
Beate und Barbara, liebe Grüße. Matthias und ich haben nicht gesprochen. Es gibt dann diese Auszüge. Ich tippe da irgendwo drauf und sage, okay, ist mir egal, was die Leute überwiesen haben. Und dann gehen diese 30 Tassen raus im Monat oder 40. Das machen wir jeden Monat. Es gibt auch neue Tassen. 200 Stück bei Leni. Die werden jetzt auch schon rausgeschickt. Alles muss raus.
Ja.
Immer. Also vielen Dank an die 4000. Das ist toll. Und wir schaffen das noch.
Und vielleicht auch nochmal, damit das überhaupt nicht jetzt in den falschen Zungenschlag bekommt. Und es ist völlig klar, dass Menschen gerade wirtschaftlich um ihre Existenz bangen müssen.
Nein, das ist völlig klar.
Dass wir sozusagen denen jetzt nicht ins Portemonnaie greifen wollen, um unser Zahngold um unser Zahngold im Vorgarten von Michel Hunziker zu vergraben.
Ja.
Wie das vielleicht an anderen Stellen, das ist überhaupt nicht unser Anliegen. Was ich das Interessante finde, ist, dass es aber eine große Form von Anerkennung und Wertschätzung gerade von Menschen gibt. Und das finde ich bemerkenswert. Denen das was bedeutet, weil sie wenig haben, und wenn die uns das beteiligen, finde ich das unglaublich bedeutsam. Und ich glaube, das ist auch eine Artikulation von Anerkennung, Wertschätzung und Zusammenhalt, sowas auch zu zeigen und auch darüber Wertschätzung mitzuteilen. Nur so am Rande, bevor wir uns jetzt völlig um Kopf und Kragen reden.
Nö, wir reden uns doch, warum nicht? Ich finde das alles fantastisch, jeden Einzelnen, der das unterstützt. Und das mit dem Zahngold, das haben wir ja nun auch schon alles ausgegraben aus dem eigenen Kiefer und eingesetzt für dieses Projekt. Das soll bloß kein anderer machen. Und wer nichts hat, soll doch nicht dann irgendwie noch Geld geben. Das ist so ein Unsinn. Aber da kriege ich doch auch so viele Mails und freue mich dann. Und wenn alleinerziehende Studentin mit 12 Kindern, da wird man doch auch sagen, also komm, du musst doch nicht 4 Euro im Monat überweisen, aber krieg doch sofort eine Tasse und eine Spende von mir.
Das machen wir doch.
Ja, ich kriege sofort Tassen und Geld von uns.
Natürlich.
Ja, klar, Mann.
Schluss jetzt hier. Hast du noch einen Weg aus der Lebenshilfe für uns?
Nee, hast du noch einen? Das müssen wir.
Ich habe noch ein Gedicht gefunden. Das haben wir nämlich heute gar nicht geschafft. Ich hatte mich ja noch vorbereitet auf was sehr Umfängliches, aber ich habe ja sowieso wieder viel zu viel gequatscht.
Und hast du nicht?
Zu sehr unterbrochen. Ich hätte jetzt noch ein kleines Gedicht zum Thema Political Correctness.
Ja, bin ganz Ohr.
Von unserem Heimatdichter, den ich jetzt, das muss ich jetzt aber hier rauslesen, ich kann das nicht auswendig. Ich überlasse es der Interpretation der Hörerinnen und innen und außen. Entschuldigung, Hermann Löns. Ich bin ein Mensch und bin ein Mann, dagegen ich wenig machen kann. Die Folgen davon sind schlimm genug, wer liest eines Mannes und Menschen Buch? Nur Engel und Weiber, die liebt man heut, doch nicht den Mann und die Menschlichkeit. Gewidmet Greta Thunberg und Annalena Baerbock.
Na, da hast du ja jetzt irgendwie beim Rausgehen nochmal ein uns noch beliebter gemacht bei allen.
Natürlich.
Es freut mich sehr. Ich freue mich auf nächste Woche. Und ich freue mich, dass du wieder da bist.
Und ich tue wieder was gegen den CO2-Mangel.
Ja, berichte bitte, was du alles in Gewächshäusern gefüllt hast mit deinem Diesel und deinem AdBlue.
Ja. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Tschüss.